Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Daniel Koch darf ich in der heutigen Podcast-Folge begrüßen. Ein waschechter Ofenbaumeister mit 46 Jahren im besten Alter und trotzdem seit 30 Jahren im Ofenbau und somit sehr erfahren. Seit 20 Jahren als ehrenamtliches Mitglied im Prüfungsausschuss der Gesellen- und Meisterprüfung kann er über die Entwicklung aus erster Hand berichten. Sehr privat wird es hingegen, wenn er über das Leben mit seinem behinderten Sohn spricht. Ja, schönen guten Morgen. Heute habe ich zu Gast den Daniel Koch. Ja, wir kennen uns, glaube ich, habe ich nachgeguckt, ungefähr seit 97, weil wir mal zusammen in der Schule gesessen haben, in der Lehre. Ja, schönen guten Tag, Daniel.
Hi, moin, Andreas, grüß dich.
Ja, kannst du mal deinen Werdegang in den Ofenbau beschreiben?
Wie bist du dazu gekommen? Angefangen hat das eigentlich bei mir schon im Alter von 14 Jahren, wo es noch von zu Hause aus losging, wo mein Vater sein Lager in der häuslichen Garage hatte und da dann morgens schon mal ein bisschen mit Laden helfen und sowas. Da ging es dann gerade so die Zeit mit den Heizeinsätzen auch los. Und dann wurde 95 die Ausstellung von meinen Eltern in Betrieb genommen und 96 habe ich dann die Lehre gemacht. Ja, und seitdem eigentlich nichts anderes mehr, in einer Tour durch.
Gab es gar keine Alternative? Also für dich war immer klar, dass du dann im Ofenbau landest, oder?
Ja, ich habe damals zu Schulzeiten zwei Praktika gehabt und das war das eine, also ist immer schon im Bauwesen, als Maurer und als Fliesenleger dann wohl gewesen. Aber da diese Kombination nachher sich alles irgendwo auch im Ofenbau wiedergespiegelt hat, habe ich dann nachher für mich entschieden, ja komm, jetzt hast du einen Grundstein schon mal vom elterlichen Betrieb halt eben, warum nicht?
Ja. Du bist dann Kammersieger, Landessieger und dritter Bundessieger geworden, richtig?
Ja, genau. Die Ausbildung 99 dann beendet. Ja. Aus diesen drei Wettbewerben dann halt eben. Und danach ging es dann auch ziemlich schnell auf die Meisterschule.
Ja.
Weil eine Förderung mit dabei gewesen ist.
Ach so, über die?
Halt eben über die Handwerkskammer.
Okay.
Über die Handwerkskammer Münster war das.
Ja.
Und das war für weiterbildende Maßnahmen halt eben eine Förderung. Und daraufhin habe ich sofort auch die Meisterschule dann hinterhergeschoben.
Ja, die hast du dann auch in Münster gemacht wahrscheinlich.
Ja.
Aber die Ausbildung hast du, glaube ich, nicht nur im elterlichen Betrieb gemacht. Du warst auch noch in anderen Betrieben, ist das richtig?
Genau. Also die ersten zwei Jahre war ich aufgrund des fehlenden Führerscheins halt eben zu Hause gewesen, wurde quasi ausgeliehen. Und mein Hauptausbildungsbetrieb war damals die Firma Free & Briggs in Notteln gewesen. Und das kam daher, weil der Helmut Free und David Briggs und mein Vater waren ganz früher Arbeitskollegen gewesen.
Okay.
Und deswegen konnte ich quasi bei denen die Lehre abschließen im dritten Lehrjahr dann.
Ja.
Und war dann aber halt die ersten zwei Jahre wegen der Anbindung, Verkehrsanbindung und sowas zu Hause gewesen.
Ja. Als im eigenen Betrieb, hast du dann ausschließlich mit deinem Vater oder hattet ihr damals auch schon Gesellen oder?
Nein, ich war der einzige Mitarbeiter dann da. Vater und ich waren alleine. Mutter dann, als die Ausstellung im Betrieb gegangen ist, war natürlich dann mit im Büro gewesen.
Ne? Ja. Und war das immer einfach oder gab es da auch?
Durchaus nicht.
Okay.
Nein, ist ganz klar. Also Man hat gut gelernt, ja. Man wird auch mit Sicherheit anders angelernt, als wenn es jetzt ein ganz fremder Anwärter eben ist. Ja. Aber es wird natürlich auch mehr verlangt dann in dem Moment. Ne? Das ist ganz klar. Und je weiter man halt eben oder je länger man in diesem Job dann drin ist, desto höher wurden dann auch letzten Endes die Anforderungen.
Ne? Ja, ihr habt ja dann auch noch, du hast ja dann 2001 den Meister gemacht mit 21, glaube ich schon. Ne? Dann habt ihr ja auch noch einige Jahre zusammen im gleichen Betrieb als Meister gearbeitet. Habt ihr dann jeder seinen eigenen Bereich gehabt oder gab es da auch irgendwelche Überlappungen?
Nein, also das war nachher, also Vater und ich waren immer zusammen dann auf der Baustelle gewesen. Okay. Und abends oder vielmehr nachmittags, wenn wir zurück gewesen sind zum Ausstellungsbetrieb, war ich die erste Zeit noch nicht so in dieser Büroarbeit alles mit drin gewesen, bin dann da aber ganz langsam mit reingewachsen, so dass wir nachher gesagt haben, okay, du hast den und den Kunden zuerst betreut, du bleibst jetzt dabei,
ja.
Und du hast den Kunden halt eben, ja, also das ist nachher dann, jeder hatte so seine Kunden, aber die Baustellen haben wir immer zusammen halt eben fertig gemacht.
Okay, ja. Also bist du im Prinzip langsam reingewachsen dann auch in ich sag mal, in die größere Verantwortung dann?
Ja. Ganz genau. Ja.
Planungen, macht ihr die selber oder?
Ja.
Machst du die dann? Macht die deine Mutter oder?
Nein, also ich bin ausschließlich, mittlerweile bin ich komplett für alles in der Firma halt zuständig. Okay. Und Mutter ist so langsam, dass sie sich so ein bisschen halt eben auch ganz rauszieht.
Okay.
Ne, Vater ist ja vor 6 Jahren verstorben.
Mhm.
Und wie gesagt, die hat jetzt so mit dem Rechnungswesen, jetzt kommt das alles mit dem Umstellen auch mit dabei und die Computer wird ja doch immer mehr und das ist jetzt so eine Sache, wo meine Ma sich halt eben so ein bisschen langsam rauszieht. Darf sie auch mit 75 Jahren.
Ja, definitiv. Aber du machst dann auch alles, also Buchhaltung und so, machst du auch alles selber?
Alles, ja. Im Moment, ja.
Okay. Das ist aber ganz schön umfangreich dann, ne? Ich mein,
Buchhaltung, also das ist in der Tat auch, ich sage jetzt mal, schon fast ein Drittel quasi. Also ich bin ja fast mehr Buchhalter wie alles andere.
Naja. und du bist dann alleine im Büro. Du hast jetzt auch keinen Angestellten, der dich da unterstützt oder sowas?
Nee, ich habe 2 Mitarbeiter, die für mich draußen auf der Baustelle den Rücken frei halten.
Ja, ja.
Ich versuche es noch zwischendurch auch nochmal mit rauszufahren, aber wie man ja auch immer überall hört, Bürokratie wird immer mehr.
Mhm.
Das ist jetzt auch mit dazugekommen, halt eben das ganze Rechnungswesen, Buchhaltung und sowas. Dadurch ist es mir eigentlich kaum noch möglich, mit rauszufahren. Aber ansonsten Ausstellungsbetrieb und sowas, das mache ich alles alleine.
Ja. Und mal bereut, in die Selbstständigkeit gegangen zu sein? Oder?
Ja, ist gut. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Ja, also es gibt mit Sicherheit schöne Erlebnisse, auch wenn du mal einen super tollen Ofen gebaut hast oder sowas, da freust du dich dann selber auch dran und so, aber machen wir uns nichts vor, das bringt jeder Job mit sich.
Ja, ne? Das ist sicherlich also, so.
Bereut noch nicht wirklich.
Nee, nein. Okay. Du bist dann auch schon seit 2005 ehrenamtlich im Gesellen- und dann später im Meisterprüfungsausschuss Mitglied.
Ja.
Ich meine, das sind jetzt auch schon ein paar Jahre. Wie bist du da reingerutscht?
Da ist damals der Ausbildungsberater von der Handwerkskammer Münster, der hatte sich dann bei uns einen Termin geholt in der Ausstellung, der ist vorbeigekommen und hatte dann auf oder mit Rücksprache des Prüfungsausschusses von der Handwerkskammer die Anfrage gestellt, ob ich nicht Interesse hätte, mit in den Prüfungsausschuss, Gesellenprüfungsausschuss damals, mit reinzukommen. Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Was machst du dann da?
Also in diesem Prüfungsausschuss bin ich jetzt für den praktischen Teil zuständig. Mhm. Mit dem Theorie und sowas haben wir so weiter eigentlich nichts zu tun. Da sind wir halt eben die in den Werkstätten untergebracht oder am Lehrbauhof. Und da bewerten wir beziehungsweise begleiten dann auch die Teilnehmer nachher in der Prüfung. Und wenn mal die eine oder andere Rückfrage irgendwo ist bei den praktischen Bauteilen, wie es umgesetzt werden soll oder so, dann stehen wir da natürlich auch mit Rat und Tat ein bisschen zur Seite.
Ja.
Ganz klar. Ja.
Ja. Aber ich sag mal, das ist ja auch eine gewisse Zeit, die du da investieren musst.
Ja, das durchaus.
Ja, ja. Aber das machst du gerne.
Ja, das ist für unseren Beruf, warum nicht? Es ist auch mal, man kommt mal ein bisschen aus dem Alltag raus und macht trotzdem noch was in seinem Beruf. Ne?
Ja, ja,
doch, super.
Ja. Und der Schritt dann in den Meisterprüfungsausschuss war dann quasi die logische Konsequenz, nachdem du bei den Gesellen warst. Ja.
Das kam automatisch dann, ich glaube 2 Jahre später oder sowas, okay. Da kam dann die Meisterprüfungsabteilung auf mich zu und hatte dann gefragt, wie es aussieht, ob ich nicht auch mit in den Meisterprüfungsausschuss rein möchte. Ja, und das war dann eigentlich nur noch eine Förmlichkeit.
Okay.
Weil wir kannten uns, das sind zum Teil einige Mitglieder auch im Gesellenprüfungsausschuss, die auch im Meisterprüfungsausschuss drin sind. Und deswegen, also das ging nachher so vonstatten.
Ich sag mal, da sind ja fast 20 Jahre dann da drin. Mhm. Gibt es eine Entwicklung, die du über den Zeitraum sehen könntest, was, ich sag mal, Qualität oder die Arbeitsweisen angeht?
Qualität, Arbeitsweisen, ja, durchaus. Also die Ansprüche haben sich jetzt nicht großartig verändert, zu dem, wie ich das noch von früher her kenne. Qualitativ merkt man, dass gewisse Praxisbereiche schon fast gar nicht mehr ausgeübt werden. Also wenn ich jetzt mal an das Thema Kacheln setzen denke oder sowas, das ist nicht mehr in allen Betrieben leider Gottes so, dass es praktiziert wird. Auch da, ob jetzt die Rückfrage zurückgeht oder ein Desinteresse halt eben da ist von den Firmen aus, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber es hat sich schon ein bisschen was geändert und dadurch natürlich dann auch die Qualität der Prüfung.
Ja. Okay. Ja. Ich sag mal, mit der Keramik, ich glaube, da ist tatsächlich immer die Problematik von den Betrieben selber. Also ich habe es in den Meisterkursen, in den Vorbereitungskursen ja, wo ich dann letzten Endes auch immer frage, wie viel habt ihr denn in der Ausstellung stehen? Und ganz häufig hörst du halt, dass keine Keramik mehr da ist. Ich meine, dann kann es der Kunde eigentlich auch nicht nachfragen und dann kriegen sie es ja auch nicht in die Hand. Ihr habt aber Keramik nach wie vor in der Ausstellung?
Ja. Also wir sind auch durchaus, dass wir noch immer ein paar Kachelöfen im Jahr halt eben bauen, kommt aber auch wahrscheinlich vom ländlichen Bereich her halt, dass wir dann in den Bauernhäusern mit drin sind, die natürlich noch ein bisschen mit Speicherwärme und Warmluft gebrauchen können. Ne?
Aber ich sag mal, von den Formen her gibt es ja mittlerweile auch, also ich fand es jetzt auf der letzten Messe auch einige moderne Geschichten, die ja gar nichts mehr mit der klassischen Kachel zu tun haben, mit den Großformaten. Meinst du, dass das auch im Design, in den, ich sag mal, nicht nur Bauernhäusern Einzug halten könnte wieder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieser Werkstoff Keramik ist nach wie vor für uns ein großes Thema und wie du eben gerade schon sagtest, diese Formen und sowas, die wir mittlerweile, die Möglichkeiten, die wir haben, die gibt uns ja auch wirklich ein geradliniges Design mit an die Hand, was wir umsetzen können. Ja. Gut, es ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor halt eben, ne, der dann halt eben viele davon abschwenken lässt.
Wie ist das denn bei euch mit der Kostenstruktur? Also bei uns hat es sich deutlich nach oben geschoben, alleine aufgrund der Kosten, die zum Beispiel für einen Heizeinsatz oder so anfallen, wenn man das mit vor ein paar Jahren vergleicht. Sind die Leute, also ich habe das Gefühl, dass der mittlere Preisbereich ziemlich weggebrochen ist. Also eigentlich kommen die, wollen was Günstiges, eher einen Kaminofen haben oder wenn es dann eine Anlage ist, dann darf sie auch mehr kosten, muss sie vielleicht mehr kosten, um die Ansprüche zu erfüllen. Wie sieht das bei euch aus?
Ja, ich sehe von den Dings her, also viele jüngere Leute, wenn ich das jetzt mal so in die verschiedenen Altersklassen kategoriere, dann ist es so, dass die mehr auf diese Kaminöfen gehen. Ist aber auch mit ein Grund, schätze ich mal, dass die Häuser nicht mehr die Größe haben. Die Wohn- und Esszimmerbereiche sind kleiner. Die Leistung dementsprechend, ja gut, von den Öfen irgendwo 4 kW oder sowas, Nennwärmeleistung. Gut, es wird trotzdem alles zu warm in den Neubauten, wenn die es richtig machen. Was aber auch nicht zu vernachlässigen ist, ist der Faktor, wenn wir alte Kaminanlagen abbrechen, aus Gründen der BIM-Schau.
Ja.
Und da gehen dann viele hin und möchten einfach nicht mehr dieses große Möbelstück fest eingebaut haben.
Ja.
Also auch von den älteren Leuten her, die sagen dann, nee, wir stellen uns da tatsächlich so einen Kaminofen dann hin. Ne? Machen wir auch eine schöne Rückwandgestaltung. Wir möchten den Raum optisch etwas größer halt eben gestalten.
Ja.
Das ist dann natürlich mit dem Kaminofen, ist es da die Möglichkeit.
Die BIM-Schau sollte ja eigentlich bis Ende letzten Jahres umgesetzt sein. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da immer noch entsprechende Anfragen?
Ich habe gestern noch ein Pärchen im Laden gehabt, die haben noch einen alten Esch-Einsatz drin eingebaut und haben nach Ersatzteile gefragt.
Okay.
Und da habe ich denen dann auch gesagt, ich sag, das tut mir leid und sprechen Sie wenigstens noch mal mit dem Schornsteinfeger vorher. Ich sag, das Gerät, das hätte schon 2017, ja. 2021 und jetzt Ende letzten Jahres hätte das schon eigentlich rausgemusst.
Ja, ja, ja.
Nein, und da fahre ich jetzt aber auch dann in 2 Wochen hin und schaue mir das an, aber wegen einem Austauschgerät.
Ja. Aber also wir haben manchmal die Problematik, dass Schornsteinfeger hier bei uns Sachen deklarieren, irgendwelche Warmluftöfen, die dann auf einmal als Grundofen bezeichnet werden und deswegen weiter betrieben würden oder als offener Kamin. Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht oder?
Ja, durchaus. Also es gibt den einen oder anderen Schornsteinfeger, ja, in der Tat, wo eigentlich gesagt wird, okay, normalerweise müsste es jetzt raus.
Ja.
Jetzt hast du, Kunde, mir aber eben gerade gesagt, du hast den bloß 3-mal im Jahr an oder sowas und bleibt natürlich enorm unter den Anforderungen der offenen Feuerstelle dann von der Betriebsdauer, Betriebsfähigkeit halt eben. Und da sagen die dann, komm, ich trage dir den als offenen Kamin nachträglich ein. Du kannst deinen alten Einsatz, Kassette oder wie auch immer behalten, fertig. Aber, muss ich auch sagen, die Jüngeren, die jetzt nachgekommen sind, also ich habe jetzt gerade aktuell seit einem Jahr mit 5 neuen Bezirksmeistern bei uns zu tun, die setzen das in der Tat, das, was die Alten noch nicht so ernst genommen haben, setzen die das tatsächlich wohl um.
Ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir werden gefragt, wir gucken, sehen, ist nicht mehr. Und dann kommt der Schornsteinfeger und sagt, ja, nö, können Sie noch, ist ja eigentlich ein offener Kamin. So, dass man dann immer so ein bisschen als derjenige darstellt, der den Kunden irgendwas andrehen will.
Genau, aber da sage ich den Leuten aber auch, ich sage, wenn da wirklich so eine Entscheidung irgendwo zu treffen ist, dann rufen Sie bitte nochmal den Bezirksschornsteinfegermeister an, weil der hat das Wort darüber. Er weiß, was in den Unterlagen auch damals eingetragen ist. Ja, wie du weißt, gibt's ja auch die Einsätze von damals. Das waren offene Kamine oder es waren welche mit einer Tür davor, hatten aber die Prüfung für den offenen Kamin gehabt. So, das hat der natürlich in seinen Unterlagen drin stehen. Deswegen, also da übergehe ich den Schornsteinfeger nicht.
Ja, macht ja auch Sinn letzten Endes, funktioniert's ja sonst nicht. Du warst jetzt Mitglied in der Jury des deutschen Vorentscheides für die Europameisterschaft in Wels. Im Prinzip bist du ja vor 20 Jahren oder über 20 Jahren selber, dann hast du ja an dieser Ausscheidung teilgenommen. Hat sich da was geändert?
Ja, also baumäßig auf jeden Fall.
Okay.
Es ist immer noch eine Keramik und sowas. Die Wettbewerbsanforderungen sind ganz anders geworden. Okay. Die haben ja jetzt einen Teilausschnitt eines Grundofens gebaut mit einer Feuerung und Zugsystem mit dabei. Und das ist bei uns damals noch nicht gewesen.
Okay.
Bei uns waren damals halt eben noch Schleifkacheln mit dabei.
Ah.
Also da, dass wir die von Hand wirklich einkürzen mussten und sowas. Und die dann auf ein vorgegebenes Brett halt eben auffertigen mussten. Und das wurde dann auch eingeschickt. Ja, das war jetzt nicht so, wie das bei diesem Wettbewerb gewesen ist. Da waren wir ja vor Ort als Jury und haben das nachher bewertet. Diese Exponate konnten die sich nachher halt eben auch mit nach Hause beziehungsweise zur Firma schicken lassen.
Aber und ihr habt das damals quasi bei euch in der Werkstatt gemacht und habt es dann eingeschickt oder?
Nein, das wurde auch in der Kammer gemacht.
Okay.
In der Handwerkskammer wurde das gemacht, damit die Zeiten auch eingehalten wurden.
Ja.
Und dann ist das halt eben eingepackt worden und ist dann verschickt worden, dieses Brett.
Ja.
Und wurde dann halt eben dementsprechend bewertet.
Ja. War das denn für dich was anderes, ob du jetzt in der Meisterprüfung bist oder da werden ja auch teilweise Kachelarbeiten gemacht oder halt in diesem Vorentscheid?
Also dieser Vorentscheid war insofern, muss ich sagen, qualitativ schon sehr, sehr hochwertig.
Okay.
Das muss ich sagen. Also die Teilnehmer, man hat schon gemerkt, also da haben wir wirklich gute Jungs mit dabei gehabt. Das ist schon Wahnsinn gewesen vom Dings. Die Meisterprüfung damit zu vergleichen, ist ein bisschen was anderes, weil wie gesagt, wir haben es noch, dass wir mit Schleifkacheln halt eben dann arbeiten, beziehungsweise die sollen hergestellt werden, damit wir die Fugen natürlich ganz anders bewerten können in dem Moment.
Okay.
Also da sind die Rahmenbedingungen ganz andere. Sind beide gut und hochwertig, Bloß jetzt war natürlich die Jungs, die da angetreten sind, da hat man gesehen, dass da wirklich die Besten Deutschlands dann mit vertreten sind. Ja, das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, schön. Gibt es Hersteller, mit denen du besonders gern zusammenarbeitest?
Ja, besonders gern.
Ich wollte jetzt nicht fragen, ob es welche gibt, mit denen du besonders nicht gerne zusammenarbeitest.
Nein, also es sind so, bei mir sind es die gängigen Sachen eigentlich, die gängigen Firmen, wenn sie, ich sag mal, als Hersteller für Heizeinsätze, Kaminöfen, Kamine halt eben, Kachelöfen und so, das ist dann, ja, Brunner, Spartherm, Leder, Schmidt, das sind so die Firmen, wo ich eigentlich mit zusammenarbeite. Und ja, das Segment Kaminöfen ist so breit gefächert mittlerweile. Wir selber vertreten halt Attica, Spartherm, ja, Olsberg ist mit dabei, Austroflamm ist mit dabei. Ja, aber nicht nur ausschließlich diese Marken.
Ihr habt eine eigene Ausstellung. Mhm. Könntest du dir vorstellen, ohne Ausstellung zu arbeiten?
Also es ist schwierig geworden, rein aus dem Prospekt zu verkaufen. Mhm. Einen Kaminofen bekomme ich aus dem Prospekt verkauft, ja, weil die Leute haben so ungefähr schon ein Größenverhältnis an den Öfen. Man misst dann mal am ähnlichen Ofen nach und sagt, so ungefähr, so und so groß ist der. Dann ist nur noch die Frage der Seitenverkleidung, die haben ein Bezugsverhältnis. Wo das schwierig ist oder wird, ist, wenn wir in die Kachelöfen reingehen und die Leute sich da nichts vorstellen können. Wenn wir die ganzen Profile jetzt mal sehen von den Kachelherstellern und sowas, also da muss man schon was, ein bisschen was zeigen können halt eben. Ja. Also ganz rein, so wie mein Vater das früher gemacht hat, aus der Garage und dann das Büro unten im Keller halt eben. Ich glaube nicht, dass das heutzutage noch so unbedingt funktioniert. Gibt es mit Sicherheit, ja, möchte ich nicht bestreiten, aber es ist schwieriger.
Ja, sehe ich ähnlich. Gibt es besondere Projekte, die du erstellen durftest, gemacht hast, von denen du uns berichten kannst?
Ja gut, also besondere Projekte sind natürlich immer, wenn du so schöne, größere Grundöfen dann halt eben baust, ja, wo du dann wirklich 6-7 Meter keramisches Zugsystem hinter hast. Dann auch die wassergeführten Anlagen ist natürlich immer eine herausfordernde Sache auch. Auch die ganzen Steuerungen dann mit dabei. Ja, und wenn du dann natürlich so einen schönen riesen Kachelofen mal mit dabei hast, wie eben schon mal gesagt, ein Bauernhaus, der dann wirklich vom Esszimmer befeuert wird und dann über die Küche durchs Wohnzimmer geht und zur Stube. Also da gibt es schon die tollsten Sachen. Ja.
Aber du baust im Prinzip dann auch wirklich alles. Also es gibt jetzt nicht irgendwelche Ofenarten, die du ausschließen würdest, sondern du bist da in allen.
Alles. Kachelofen, Grundofen, je nachdem, was der Kunde halt für seine Häuslichkeiten benötigt. Das ist natürlich immer ein Beratungsfaktor, das ist ganz klar. Weil wie viele Leute kommen in die Ausstellung rein und sagen, ich möchte das und das haben.
Ja.
Und da steht unser Kamin. Ja, dann ist schon mal, erstmal aufklären, das ist der Schornstein und nicht der Kamin.
Ja.
Das, was wir machen, ist der Kamin oder der Kaminofen oder Kachelofen halt eben. Ja, aber ansonsten quer durch die Bank. Kachelofen, Grundöfen, Kaminanlagen, ja.
Was hast du zu Hause?
Ich habe 4 Kamine zu Hause. Jetzt muss ich aber den Terrassenkamin, den offenen auf der Terrasse, muss ich mit dabei rechnen. Dann habe ich einen Kaminofen unten im Partykeller stehen. Okay. Dann kommt halt im Erdgeschoss, ist ein Heizeinsatz verbaut, ist eine Hypokaustenanlage, habe ich da damals reingebaut mit meinem Vater zusammen. Wir haben 2 Generationen Haus, also meine Ma wohnt noch unten. Meine Frau und die Kinder und ich wohnen halt eben oben. Die Hausgröße hat es damals hergegeben.
Ach, schön.
Und da haben wir bei uns oben im Wohnzimmer auch einen Warmluftkamin mit Speicherwärme halt eben dann eingebaut. Ja.
Gibt es denn eine besondere Ofenart, die du bevorzugst, wo du sagst, die würde ich am liebsten bauen oder einfach immer passend zum Ambiente?
Ganz genau. Auf jeden Kunden abgestimmt, abgepasst. Wie gesagt, wenn jemand reinkommt, die wollen alle die riesen Feuerstellen haben, haben aber ein KfW 45 ausgebaut oder sowas und wollen da einen 11 kW Einsatz drin haben, dann sage ich, machen Sie es nicht. Nein, also das muss auf das Haus und auf die Leute zugeschnitten sein. Ein Grundofen muss ich auch nicht überall einbauen. Wenn ich bedenke, dass ich den zwei- oder dreimal im Tag eigentlich nur beschicken soll, dann... Und diese Aufklärung, also das ist so, sage ich mal, schon immer der erste große Schritt, erstmal um zu gucken, was die Leute tatsächlich benötigen. Das ist wichtiger. Ich sage jetzt nicht, dass ich lieber einen Warmluftkamin baue oder lieber einen Kachelofen oder sowas. Das muss man wirklich von Fall zu Fall und von Kunde zu Kunde muss man das abwägen.
Ja, aber das ist dann quasi das Erste, was du machst, wenn die bei dir in den Laden kommen, dass du sie eigentlich erstmal aufklärst, was was ist, oder?
Ja. Okay. Es sei denn, es kommen jetzt wirklich welche ganz gezielt rein und sagen, hier, Sie haben auf der Internetseite oder so den und den Ofen, den haben wir gesehen, ne? Ja. So möchten wir den haben. Und dann ist es natürlich, aber dann schaut man sich trotzdem die Räumlichkeiten an. Passt das Gerät dazu? Ja, also das ist,
ja. Also siehst du halt deine Aufgabe in dem Sinne als Ofenplaner an.
Ja, auch nur dann kann ich nachher später im Nachhinein vielleicht auch ungewollte Reklamationen natürlich vermeiden. Ja. Weil was nützt das, wenn ich im 30 Quadratmeter Wohnzimmer dieses 11 kW Monstrum da reinbaue? Ja, super geil, aber was haben wir? Schwarze Scheibe, Kunde unzufrieden, ist am Meckern dran. Ja, das ist eine Sache von der falschen Beratung von Anfang an schon halt.
Ja.
Also man kann die Leute schon ein bisschen steuern, wenn man ihnen das wirklich fachlich beibringt. Warum ist es so?
Ja. Also hast du schon das Gefühl, dass sie sich darauf einlassen können?
Ja. Und viele sind da dann auch dankbar für.
Ja. Interessieren dich deine Internetbewertungen?
Ja gut, ich guck mal ab und zu auf unserer Google-Seite dann wohl drauf. Ja. Okay. Aber jetzt, dass ich danach irgendwie arbeite oder sowas. Ja,
aber aktiv bewerben oder so, dass ihr Bewertungen einholt oder die Leute bittet oder so, das macht
nein,
nicht.
Das nein, jetzt nicht. Nein. Wir haben, es ist ein kleines Schild bei uns an der Eingangstür, wenn die Leute rausgehen. Dieses Google bewährt mich Zeichen halt eben da drauf, ne? Vielen Dank für Ihre Bewertung oder sowas. Und einige schreiben da was zu, auch tatsächlich nur, wenn mal eine Beratung gewesen ist, also wenn es gar nicht zum Auftrag gekommen ist. Ja, aber dass ich darauf jetzt meine Firmenphilosophie irgendwie umstelle oder sowas, nein, das mache ich. Ich bewerte diese ganzen Schreiben auch nicht.
Also kommentierst du auch nicht, wenn da einer irgendwas.
Nein, das mache ich nicht. Ich danke den Leuten dann, wenn per E-Mail kommen, viele Feedbacks dann auch wohl, ne? Ja. Also da schicke ich dann persönlich zu denen eine Mail zurück, aber dass ich da jetzt auf diese Google-Bewertung da auf jeder antworte und mich bedanke und dann jeder fünfte Text ist dann derselbe, so ungefähr. Nein, das mache ich nicht.
Ja, da gibt's ja mittlerweile KI, da kannst du ja probieren, was anderes hinzufügen.
Ja, okay.
bildest du selber aus?
Wenn Anfragen kommen, ja, klar, warum nicht?
Also ihr habt auch schon ausgebildet in dem Sinne.
Ja, wir haben Lehrlinge schon gehabt.
Im Moment keine passenden Anfragen, also gehst du denn aktiv darauf zu, suchst du oder?
Nein, aktiv im Moment überhaupt nicht. Praktikum wurde auch schon mal ein paar Mal gemacht von einigen Jungs dann halt. Da ist auch noch nichts gekommen.
Okay. Oder
immer noch nicht irgendwie. Also da muss ich wirklich, aktiv suche ich nicht. Sollte was kommen, muss man sich da natürlich dann mal zusammensetzen, wie es mit Berufsschule und allem drum und dran natürlich ist.
Ja, du hast gerade im Vorgespräch ja schon auch gesagt, dass das mit Hannover hier von hier aus auch nicht ganz einfach ist.
Leider Gottes. Hannover ist die Messestadt. Und wenn man dann hört, dass die Unterkunftskosten da natürlich so ein Gehalt enorm überschreiten, dann ist die Frage, also das wäre auch das, was ich mit den Eltern dann halt eben von den eventuellen Auszubildenden ansprechen würde, weil da müsste man sehen, dass man sich dann irgendwie einigt, ne? Und da das Elternhaus dann dahinter steht, hinter so einer Ausbildung, oder macht's jetzt nur die Firma, ne? Das ist schwierig, leider Gottes. Das war in Gelsenkirchen ein bisschen schöner.
Das ist wohl wahr. Du bist, ihr seid Eltern eines behinderten Kindes. Ich sag mal, das ist ja schon für Normalsterbliche immer eine Herausforderung. Jetzt bist du noch selbstständig, machst im Büro alles selber.
Ja.
Wie kriegst du das übereinander?
Ja, also da ist es dann so, meine Frau, die ist, ist die Pflegerin von unserem Niklas. Niklas ist jetzt 9 Jahre alt und hat die Pflegestufe 4.
Ja.
und kann dementsprechend natürlich in der Ausstellung nicht mehr viel bei uns machen. Also kann mir auch nicht unter die Arme greifen oder irgendwie sowas.
Ja, ja.
Da muss ich aber auch wirklich sagen, also ich kümmere mich um den Part Ausstellung, Firma, was das alles zu tun hat. Und meine Frau ist dadurch halt eben dann auch zu Hause.
Ja, ja,
also
ja,
geht
ja
andersweitig nicht mehr arbeiten oder so. Kümmert sich dann natürlich um Niklas, wenn der von der Schule wiederkommt. Der ist ja auf der Förderschule untergebracht. Ja, ist bis nachmittags 3:30 dann ungefähr unterwegs. Aber dann ist Mama halt eben da. Kommt natürlich auch vor, dass die Schule zwischendurch mal anruft. Dann muss er abgeholt werden. Also wenn da wirklich irgendwas nicht klappt oder irgendwelche Anfälle oder sowas dann mal da sind, dann muss natürlich einer losfahren.
Mhm.
Das ist ganz klar.
Also dann bist du aber quasi auch mit dabei.
Ja, das wär, also wenn Britta dann halt eben keine Zeit hat, gut, muss ich natürlich meine Arbeit dann unterbrechen und fahre dann dahin und hol ihn dann natürlich ab.
Ja. Aber das ist für euch selbstverständlich gewesen, das in dem Sinne durchzuziehen, in dem Sinn.
Ja, was heißt durchzuziehen? Selbstverständlich, wir sind mit groß geworden oder wir werden mit groß.
Ja.
Weil es ist so, wir wussten nicht, dass unser Sohn behindert ist und der musste 4 Wochen per vier Wochen vor dem Entbindungstermin damals per Notkaiserschnitt geholt werden. Und wir haben es dann auch erst erfahren, als meine Frau auf dem Tisch lag und Niklas halt eben geholt worden ist. Ja. Da haben wir es auch erst erfahren, dass er behindert ist. Es war vorher anscheinend wohl nicht zu sehen oder irgendwie was. Oder die Werte waren alle in Ordnung gewesen bis dato.
Also ihr habt das erfahren dann, als er geboren worden ist?
Ja, genau. Da haben wir das erfahren und dann ist es ja erstmal ein normales Baby, in Anführungsstrichen.
Ja, ja.
Und somit wird es mit der Zeit nämlich dann größer mit den Aufgaben.
Ja, ja.
Das Kind wird halt eben größer, ja. Und es ist halt eben so, er kann noch nicht sprechen, ist immer noch inkontinent und sowas.
Okay.
Ja, und man merkt aber jetzt immer mehr, je älter er wird, dass die Sprache tatsächlich ein Schlüsselfaktor ist.
Ja.
Also was immer so auch gesagt wird hier, die müssen die deutsche Sprache beherrschen und sowas alles, das ist tatsächlich ein Faktor, ja.
Wie kommuniziert er? Aber er zeigt dann oder
Ja, er hat einen Talker in der Schule.
Okay.
Also so ein kleines iPad ist das.
Okay.
Und da sind dann gewisse Sätze anhand von Bildern vorgegeben.
Ja.
Und da kann er dann draufdrücken.
Ah.
Zu Hause verständigt er sich mit uns mittlerweile schon sehr viel, weil wir wissen, was er meint. Also er kann Mama benennen, er kann Papa benennen, er kann seine Schwester. Isabel ist dann die, weil wir sagen immer easy zu ihr, ja.
Okay.
Dadurch kann er sich halt eben schon bemerkbar machen und nimmt dann auch deine Hand und zeigt dann mit deiner Hand nach oben hin oder sowas. Also das kriegt er schon hin. Und letzten Endes geht das dann halt das Gespräch eigentlich über einen Talker, so weit, wie es schon irgendwie geht. Das wird aber in der Schule auch enorm trainiert.
Ja, ja. Die Schwester ist älter oder jünger?
Ist die älter.
Ist die älter.
Ja.
Ich sage mal jetzt, als Elternteil muss das ja dann auch schwierig sein. Wahrscheinlich steckst du oder musst du viel Zeit in den Jüngeren investieren. Wie kriegt man das hin, dass die Ältere dann nicht auf der Strecke bleibt?
Also ich muss dabei sagen, dass Easy eine ganz, ganz tolle Schwester ist. Die ist jetzt 13 Jahre alt. Die kümmert sich auch sehr intensiv, wenn sie mit zu Hause ist, um Niklas. Also sie hat da selbst auch Interesse dran.
Ja.
Möchte auch später irgendwie einen Pflegeberuf oder einen ärztlichen Beruf irgendwas erlernen. Ja, also die geht schon in diese Richtung. Das merkt man. Ja,
okay.
Ja. Aber es ist natürlich klar, der Kleine kriegt die meiste Aufmerksamkeit
Zu Hause. Ja, zwangsläufig.
Braucht er ja auch.
Ja, ja.
Ist auch okay so.
Ja, hartes Thema, aber finde ich toll, wie er damit umgeht.
Ja, also das schaffst du wirklich nur, wenn du eine Familie dann dahinter stehen hast, also wie meine Frau und dann unsere Tochter da noch, die dann wirklich auch mit zu Hause anpacken.
Ja, ja, ja. Respekt, Respekt. Wie siehst du die Ofenbauzukunft? Anderes Thema wieder. Also ich meine, wir haben viele, viele Geschichten politisch, sind wir ja immer mal wieder drangsaliert, Bundesemissionsschutzverordnung, keiner weiß, was kommt als nächstes.
Ja.
Wie blickst du dahin?
Also ich sehe dem Ganzen positiv entgegen, dieser ganzen Energiewende und sowas alles, weil es ist tatsächlich so, dadurch, dass wir ja mit dem Brennstoff Holz einen CO2-neutralen Brennstoff haben, der hier vor Ort angebaut werden kann, abgebaut werden kann und relativ günstig noch zu haben ist, glaube ich, dass in Zukunft der Ofen auch noch eine Rolle spielen wird. Mhm. Wenn wir jetzt mal weitergehen, dass es jetzt die ersten Wärmepumpen auch gibt, die über einen Grundofen halt über Luft, also quasi so eine Art Hypokauste mitgespeist werden können. Wenn man das jetzt nachher mal alles kombiniert, glaube ich, dass das auf jeden Fall auch die Zukunft sein wird. Und das ist alles noch nicht zu Ende. Wenn ich eine Wärmepumpe sehe, die hat Abkälte, ja, diese Kälte könnte man zum Beispiel ja auch für einen Kühlschrank oder für eine Kühltruhe nutzen. Also das ist, da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
Ja. Jetzt bist du ja, eigentlich noch relativ jung, wenn ich das jetzt mal so vergleiche. wie siehst du deine Zukunft? Also ich meine, du hast jetzt schon, du bist ja jetzt seit eins Meister. Ja. Also ist ja auch schon ein Vierteljahrhundert fast und
ich sag mal
auch schon selbstständig etc. Was sind, hast du Ziele, was du jetzt noch so erreichen möchtest oder?
Ja, was heißt so Ziele? Also so handwerklich ist halt eben ja das Höchste ja eigentlich erreicht von den Titeln her. Aber ich denke mal, auslernen tust du nie.
Ja.
Lernen tut man sein ganzes Leben lang. Und es ist ja auch dadurch, dass wir immer halt eben durch unterschiedliche Charaktere von den Leuten auch immer wieder andere Erfahrungen sammeln. Ja. Schön ist das, wenn man mittlerweile so langsam hingehen kann und sagen kann, hier, Erfahrung. Das geht schon so langsam los. Nach 30 Jahren im Berufsleben.
Ja. Aber also jetzt so besondere Ziele, wo du noch hin möchtest oder so, da...
Nee, also ich möchte meine Dings jetzt nicht zu hoch stecken. Mhm. Für mich, also wo wir eben drüber gesprochen haben, unseren Niklas möchten wir vernünftig groß bekommen. Das ist so unsere, oder auch mein Hauptbestreben, ich da jetzt beruflich irgendwelche Sprünge machen will und sagen will, ich will einen Riesenladen oder irgendwie was haben. Nein.
Also du musst jetzt keine Filialen aufmachen oder so.
Nein.
Ja, Daniel, also... Vielen Dank für das offene Gespräch, für deine offenen Worte.
Ja, gerne. Danke auch.
Ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg und vielen Dank.
Alles klar. Dankeschön, Andreas.
Auch dir, Daniel, vielen Dank für dein Vertrauen und das offene und zum Teil sehr bewegende Gespräch. Danke für deinen ehrenamtlichen Einsatz und dir und deiner Familie nur das Beste. Weitere Infos zum Betrieb von Daniel findet ihr unter kaminbau-koch.de. Es hat euch wieder gefallen? Dann bitte liken, teilen, kommentieren, folgen und so weiter. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.